Herzlich willkommen beim Business Wege Podcast. Hier geht es um den Zugang zu Praxiswissen rund um unternehmerisches Denken und Handeln. Du erfährst in Interviews mit CEOs und Solo-Folgen, wie dein eigener Businessweg nachhaltig wachsen kann. Ich bin Stella, die Inhaberin von Business Wege und dein Host und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Hören dieser Folge. Let's talk about money. Genau dazu gab es zuletzt schon eine Solo-Folge von mir und die kam richtig gut an. Und das hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir auch immer offener über das Thema Geld sprechen. Genau aus dem Grund habe ich hier heute die Julia sitzen. Julia ist Finanzexpertin und Investorin und holt uns einmal rein in ihre ganze Erfahrung und auch den unternehmerischen Weg der letzten Jahre. Und ich habe zum Einstieg eine Frage mitgebracht, die mich selber auch ganz oft begleitet, beschäftigt und wo ich mir einmal die Perspektive von dir, Julia, wünsche. Und zwar, wie unterscheidest du zwischen Kosten und Investitionen?
Vielen Dank, Stella. Ja, sehr gerne. Da hole ich gerne ein bisschen aus. Tatsächlich, weil das ist in unserer Unternehmertum ja immer wieder eine große Debatte. Und ehrlich gesagt war das für mich am Anfang meines Unternehmertums auch gar nicht so einfach, da ein gutes Mindset für mich zu finden. Aber Investition ist im Grunde alles, ja, was auch auf einen späteren Unternehmenserfolg einzahlt. Sei es, wenn wir durch diese Investition in Zukunft Kosten senken können, dann kommen wir gerne mal auf die Kostenthematik, oder wenn wir einfach die Umsätze erhöhen können. Also diese zwei Stellschrauben am Ende, um mit einem guten Gewinn rauszukommen. Und Investitionen zahlen eben darauf ein, Kosten zu senken, mittellangfristig, oder eben Umsätze zu erhöhen, langfristig. Bei reinen Kosten würde das eben nicht so formulieren, sondern es ist tatsächlich dann so, dass es Geld, das ausgegeben ist, das den Gewinn schmälert. Und das zu unterscheiden, gerade, ich glaube, insbesondere beim Aufbau in den ersten Jahren, ist gar nicht so einfach, aber es lohnt sich da immer, sich selbst zu challengen. Ist das eine Investition in die Zukunft oder ist es wirklich jetzt einfach ein Cashflow, der einfach rausgeht aus meinem Unternehmen und den eigentlich kein Asset wieder gegenübersteht?
Super, danke dir. Und jetzt hast du ja auch selber gegründet mittlerweile und kannst du uns mal reinholen. Also was waren so deine ersten Investitionen auf diesem unternehmerischen Weg?
Meine allerersten Investitionen waren tatsächlich in die Felder, in denen ich mich nicht auskenne. Ja, ich habe zwar einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, Betriebswirtschaft, Finanzmanagement studiert, komme aus der Strategieberatung, also habe sehr viel unternehmerisches Denken, strategisches Denken einfach inhaliert in den letzten 15 Jahren, aber immer im Bereich Finanzen unterwegs. Das heißt, das ganze Thema Marketing, Vertrieb, ja, das sind für mich Themen, die, das ist auch trotz, wie gesagt, betriebswirtschaftlichen Studium, es gibt einen Grund, warum ich mich dann für die Finanzschiene entschieden habe und nicht das Marketing. Und das war einfach ganz klar, das ist nicht meine Leidenschaft, das ist nicht mein Thema, ich bin Zahlenmensch, ich bin Finanzmensch, und da habe ich mir einfach Hilfe geholt. Also das wirklich zu sagen, okay, das ist für mich ein Invest, A, mich da auszubilden, selbst das Ganze mal zu verstehen, auch Social Media zu verstehen, was sind die heutigen Kanäle, die wirklich funktionieren im Marketing, und da mir auch tatsächlich Hilfe zu holen und da Geld in die Hand zu nehmen, gute Prozesse, auch in gute Tools zu investieren. Also gerade was ja Marketing, und ich bin ja auch im Online-Business, also im Online-Business gegründet. Das heißt, hier wirklich gute Prozesse und gute Tools zu haben, die meine Prozesse automatisieren, einfach machen. Da war ich bereit, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, um dann hinten raus einfach weniger Arbeit zu haben, dass mir einfach diese Tools unterstützen in dem, was ich da aufbaue. Genau.
Ja. Ja, danke, dass du diese Praxisbeispiele bringst, Julia, weil genau darum geht's ja, ne? Also immer dieses unternehmerische Denken und Handeln, das ist ja ein sehr großes Wording. Und wie sieht das eben in der Praxis aus? Und was ich immer wieder feststelle, gerade so in den ersten, ich sag mal, 5 Jahren, ne, vom eigenen Business, dass ganz oft sehr, sehr viel gemacht wird, sehr viel Hustle auch mit einhergeht. Also dieses eigene Hamsterrad bauen, ja, das haben ja auch schon viele erlebt, die aus einer Anstellung kommen und dann denken, ah, toll, ich gehe in die Freiheit, und plötzlich machst du alles selber. Und dieses in der eigenen Zone of Genius zu bleiben, ich finde, das ist immer unglaublich hilfreich. Mhm. Also du mit deiner Kernexpertise jetzt in den Finanzen als Beispiel und dann eben zu gucken, was kann ich ansonsten delegieren? Und sobald es ums Delegieren geht, das kann ja sein an Tools, an KI, an Menschen, Freelancing-People, was auch immer. Das ist so der größte Hebel, denke ich, wenn es um dieses Unternehmerische geht versus eher klassische Selbstständigkeit. Selbst und ständig ist ja auch ein Begriff. Würdest du das auch so unterstützen, jetzt auch nach deinen Erfahrungen?
Absolut, Stella, das sehe ich ganz klar. Und wie gesagt, am Anfang fiel mir das selbst sehr, sehr schwer mit dieser Make-or-Buy-Entscheidung. Auch, und das hast du gerade angesprochen, zum Thema künstliche Intelligenz. Was kommt denn da? Ja, was kommt denn auf uns zu? Was wird in Zukunft möglich sein? Ich habe jetzt vor circa 2 Jahren gegründet, und da war ja, also es war gerade der Zeitpunkt, als ChatGPT rauskam. Ja, also die erste Large Language Models und wirklich dieser Shift in der Technologie. Und das war für mich auch mit vielen Fragezeichen einfach verbunden im Sinne von, was source ich denn heute wirklich aus und wird mir vielleicht in 2-3 Monaten schon die KI machen können? Und hier eine Make-or-Buy-Entscheidung zu treffen, zu sagen, wo investiere ich jetzt wirklich Geld, mit dem Fragezeichen, dass es vielleicht in 2 Monaten viel, viel, viel günstiger und schneller geht, weil ich die KI nutzen kann. Und das war für mich schon auch zum Beispiel ein Investment zu sagen, ich investiere in meine KI-Ausbildung, auch wirklich zu sagen, ich möchte das verstehen, weil ich davon überzeugt bin, dass mir die KI exponentiell unterstützen kann in dem Unternehmen, das ich aufbaue. Und das sehe ich heute ehrlich gesagt ganz genauso. Ich hätte nie so schnell mein Produkt auf dem Markt gehabt ohne KI. Ja? Und das hat es für mich so ein bisschen kompliziert gemacht am Anfang tatsächlich. Oder ja, herausfordernd in der Diskussion mit mir selber. Wo investiere ich jetzt rein? Wo warte ich vielleicht auch nochmal 2-3 Monate, bis ich vielleicht auch das KI-Verständnis entsprechend habe und das vielleicht dann mit der KI selbst machen kann?
Ja. Finde ich gerade total lustig. Mir kommt so ein Moment in den Kopf. Wir kennen uns ja auch über das Frauennetzwerk 10 More In und haben vor über einem Jahr mal gequatscht. Und da hast du mir, glaube ich, auch von OnePage erzählt, ne? Also so einem KI-gestützten Landingpage-Builder. Und den habe ich dann auch mal getestet für so ein paar MVPs. Und das war total spannend versus WordPress. Also ich hatte selber mal einen Blog und habe den monetarisiert. Ja, also ich komme so aus dieser WordPress-Bubble. Und eben dann zu sehen, wow, innerhalb von einer richtig kurzen Zeit hat sich so viel getan und wie können wir auch da immer wieder abgleichen, was unterstützt jetzt unser Geschäftsmodell, was macht das Leben leichter, obwohl natürlich der Pain dann immer ist, zu wechseln in Systeme, wenn es eben nicht von null aufgebaut wird. Und das vielleicht als direktes Praxisbeispiel und auch etwas, was ich mit dir in Verbindung bringe, Julia.
Ja, super Beispiel. Aber auch das treibt mich immer wieder um, wann ist wirklich der Zeitpunkt, jetzt auch auf eine andere Technologie, auf einen anderen Tool, auf ein anderes Anbieter zu wechseln. Das ist nicht immer straightforward.
Ja. Genau. Und jetzt hast du ja schon so ein bisschen gespoilert, dass du auch ein Online-Business gestartet hast. Was war denn der Grund für dich zu sagen, es soll auf jeden Fall ein digitales Geschäftsmodell sein?
Das war eigentlich von Anfang an klar für mich, wenn ich selbstständig werde, dass das ein Online-Business sein muss. Ich bin gebürtige Österreicherin, habe 7 Jahre in der Schweiz gelebt und bin eben auch erst vor 2,5 Jahren nach Deutschland gekommen und weiß auch nicht, ob das die Endstation ist. Wir werden ja vielleicht auch noch ein bisschen über Ziele sprechen. Und von dem her war das für mich wichtig, ich brauche etwas, wo ich Work from Anywhere machen kann und was eben auch länderunabhängig funktioniert. Vielleicht zieht es mir mal wieder in die Heimat oder in ein anderes Land. Also das auch wirklich, das Unternehmertum war für mich das Thema Freiheit, eigenständige Entscheidungen treffen zu können, Herrin meines eigenen Kalenders zu sein, dann das zu tun, was ich für richtig halte und nicht was andere für richtig halten. Nach 15 Jahren Strategieberatung hatte ich das so ein bisschen satt tatsächlich und das war mir sehr wichtig, dieser Freiheitsgedanken. Und damit war natürlich nach Covid die Möglichkeiten, die wir seitdem auch haben mit dem Online-Business, klar, es wird ein Online-Business werden.
Ja, total spannend. Und mich würde natürlich jetzt total interessieren, was war ausschlaggebend für dich, dann final zu sagen, du gehst jetzt auch diesen Schritt nach so vielen Jahren auch in der Anstellung?
Das war tatsächlich ein bisschen eine Kombination. Ich habe damals noch in der Schweiz gelebt. Wir haben damals eben uns im Frauennetzwerk 10 More In kennengelernt und ich habe mich intensiv mit einem dieser Themen, was wir dort eben auch gemacht haben, auseinandergesetzt, im sogenannten Ikigai. Wofür möchte ich eigentlich leben? Wofür bin ich hier? So ein bisschen die großen Fragen des Lebens. Und für mich war klar, ich bin seit über 20 Jahren im Finanzbereich. Finanzen, das ist meine Leidenschaft, mein Thema. Ich habe nie was anderes gemacht. Das ist wirklich auch eine bewusste Entscheidung gewesen, in diesen Bereich zu gehen. Das zweite große Thema ist für mich Female Empowerment, ja, also Frauen zu unterstützen, Frauen zu stärken. Das ist eines meiner Herzensthemen. Und die Kombination aus den beiden, dann Frauen Finanzbildung zu geben, da bin ich überzeugt, das braucht die Welt. Und nicht nur Frauen, alle brauchen Finanzbildung, aber gerade wir Frauen haben auch tatsächlich seit Studien, werden also später an das Thema Finanzen herangeführt. Mit Mädchen wird weniger über Geld gesprochen als mit Jungs. Gender Pay Gap, Pension Gaps sind real. Wir leben länger als Männer. Das heißt, wir haben einfach eine völlig andere finanzielle Lebenslinie auch. Und deswegen war mir das insbesondere wichtig, eben da Frauen zu fördern und mein Wissen einfach weiterzugeben. Und das war aber erst tatsächlich noch nebenbei. So ein Friends and Family Programm in der Schweiz habe ich das damals gestartet. Und als ich dann aber nach Deutschland gewechselt bin, habe ich gesagt, okay, ich lasse mir das zumindest in meinen Arbeitsvertrag schon mal als Nebentätigkeit reintragen und melde mich mal beim Finanzamt an, dass ich hier so solo selbstständig noch was mache. Und habe das erste Dreivierteljahr das erste Jahr nebenberuflich gemacht. Ich bin dann auch, haben dann meinen Job gewechselt, raus aus der Strategieberatung, in die Geschäftsführung von einem Finanzdienstleister gegangen Und hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber irgendwo war der Punkt, ich sag so, jetzt. Also entweder macht das jetzt voll all in, weil Geschäftsführung eines Finanzdienstleisters und nebenbei ein eigenes Business aufbauen. Also ich arbeite zwar gern und viel, aber irgendwann hat mein Tag auch nur 24 Stunden. Und dann gesagt, okay, das funktioniert nicht beides. Ich probiere das jetzt mit der Unabhängigkeit, mit dieser echten Freiheit, neben der finanziellen Unabhängigkeit eben auch die berufliche Unabhängigkeit zu haben und habe diesen Schritt keinen Tag bereut.
Ja, wie toll, Julia. Auch so diese Freiheit, dass du das nochmal aufgreifst. Ne? Das ist ja ganz auch so die größte Motivation, so Freiheit über diesen unternehmerischen Weg. Und wirklich für mich ist es, Leben und Arbeiten auch zusammenzudenken. Also dieses, wie möchtest du arbeiten und leben, so das darf ja Hand in Hand gehen. Und jetzt stehst du ja für das Thema Finanzen. Und mit diesem unternehmerischen Weg geht ganz oft ja auch einher, dass du dich so oder so mit deinen Finanzen beschäftigen musst. Also das ist für mich auch so ein Top-Skill, weswegen ich denke, so entrepreneurial Skills, ja, machen immer Sinn. Und was war jetzt bei dir dann der Bezugspunkt, dass du gesagt hast, du übernimmst finanzielle Verantwortung? Jetzt nicht nur, du verdienst Geld als Angestellte damals, so die ganzen Jahre, die du jetzt auch schon in dieser Branche bist, sondern darüber hinaus gehst du auch in diese finanzielle Verantwortung und machst etwas mit diesem Geld. Also was war da dein Bezug?
Das sind ganz, ganz viele Überlegungen, ehrlich gesagt, gewesen, die zusammenspielen. Ich glaube, das ist keine Schwarz-Weiß-Antwort. Ich hatte das große, große Glück, viele Jahre in der Schweiz in der Strategieberatung zu arbeiten und das in sehr konjunkturstarken Jahren auch. Das heißt, wir hatten gute Gehälter, wir hatten tolle Boni, wir hatten eine gute Altersvorsorge und damit waren für mich, ich bin ein wahnsinniger Sicherheitstyp, ja, also ich brauche Sicherheit und ne, das ist für mich wichtig. Und damit war für mich aber der Grundstein gelegt, ich habe einen guten Notgroschen, ich bin existenziell abgesichert, bei meiner Altersvorsorge ist ein Haken dran. Alles, was ich jetzt an Vermögen aufbaue, ist einfach nur noch mehr das Leben so zu leben, wie ich es mir vorstelle. Und das ist natürlich eine sehr, sehr komfortable Ausgangssituation gewesen, weil ich auch sagen konnte, ich kann komplett bootstrappen. Also ich brauche keinen Bankkredit, keinen Investor. Ich muss nicht irgendwie das so groß auch machen, irgendwie um Venture Capital oder so reinzuholen oder Beteiligungen zu machen, sondern ich kann das wirklich ganz kreativ, so wie ich mir das denke, was richtig ist und was nicht richtig ist, machen und das gebootstrappt machen und habe da auch ein bisschen die Zeit, dass sich das quasi amortisiert. Aber das ist natürlich eine wahnsinnig komfortable Situation, die durch viel Arbeit einfach die 15 Jahre davor die Grundlage geschaffen wurde. Aber das ist eben auch ein Teil meines Konzeptes natürlich. Also ich berate ja Frauen zum Thema finanzieller Unabhängigkeit. Wie könnte ich denn das tun, wenn ich selbst nicht finanziell unabhängig wäre? Das wäre für mich auch in meinem Wertesystem, ich habe bin sehr, sehr werteorientiert. Und wenn da mein Wertesystem ins Wanken gerät und das nicht authentisch ist, dann kann ich das auch nicht. Und ja, deswegen ist das für mich eine so einfach die runde Geschichte. Alles andere hätte für mich auch nicht gepasst.
Und was bedeutet jetzt für dich finanzielle Unabhängigkeit?
Ich habe es ein bisschen gesagt, das eine ist so das Thema, wirklich zu sagen, nächsten 6 Monate, das, was ich an Cash-Burn-Rate quasi für 6 Monate habe, habe ich auf dem Konto, klar verzinst, ne, auf meinen Namen. Wenn was passiert, ich komme 6 Monate immer wieder. Das zweite ist, ich habe einen Haken an meiner Altersvorsorge. Das heißt, ich bin nicht mehr abhängig davon, was eben auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also in 3 Rentensystemen, das ist auch nicht so ganz cool, das übereinander zu legen. Und auch in 3 Ländern, wo die Anforderungen völlig unterschiedlich sind, wo die Ansprüche völlig unterschiedlich sind, wo auch das Rentenalter völlig unterschiedlich ist. Und ich habe irgendwann gesagt, ich möchte mich nicht abhängig machen von einem Politiker, wie der Gott entscheidet, in welchem Alter er glaubt, dass ich in Rente gehen darf und wie viel ich dann bekomme. Sondern ich mache das selber. Und das war für mich einer der wesentlichen Punkte, dass ich dann gesagt habe, okay, da habe ich einen Haken dran. Also selbst wenn ich heute nicht meine Altersvorsorge einzahlen würde, könnte ich komfortabel mit Lebensstandard halten in Rente gehen. Und das war für mich dieser Punkt zu sagen, und jetzt, alles was jetzt kommt, ist klar, icing the cake. Du bist ja auch jemand, der sehr, sehr gern reist. Mein Ziel ist, über 100 Länder der Welt zu bereisen. Da bin ich noch nicht ganz, aber ich bin am besten Weg dorthin. Ich möchte auf jedem Kontinent gewesen sein. Einer fehlt mir noch, das ist die Antarktis, aber die ist geplant. Und das sind so Dinge, wo ich sage, okay, das dafür jetzt gestalte ich nur noch mein Leben, aber das ganze Thema, ich muss nicht. Ja, also ich kann auch meinen Lebensstandard runterschrauben und dann halt eben nicht in die Antarktis reisen, aber ich muss deswegen mir nicht mehr von einem Chef sagen lassen, was ich zu tun habe.
Ja.
Das ist einfach, genau, das ist so für mich immer dieser Dreiklang, das ist auch immer meine Empfehlung. Gerade wenn man sich selbstständig auch macht, ist das ja immer auch gerne, wenn man die Altersvorsorge ein bisschen nach hinten schiebt, macht es das nicht. Die Zeit ist wirklich, time is money, das stimmt in dem Fall tatsächlich. Ja, das hat Albert Einstein eben auch schon gesagt. Der Zinseffekt ist das achte Weltwunder. Und da hat er einfach recht. Das hilft uns einfach wahnsinnig beim Vermögensaufbau und eben auch für die Altersvorsorge.
Ja, da waren jetzt richtig viele Beispiele dabei. Also du hast einmal mir schon vorweggenommen die Frage, wie viel Geld sollte überhaupt zurückgelegt werden? Also dieser Notgroschen, ne, ungefähr 6 Monate ist auch immer das, was ich so empfehle, wenn es darum geht, okay, du baust ein eigenes Unternehmen. Von welchem Puffer solltest du klarkommen, falls zum Beispiel auch die Einnahmen jetzt erstmal nicht so laufen, wie du das planst? Und dann habe ich jetzt in dem Kontext auch nochmal die Frage an dich, ab wann sollten wir denn Vermögensaufbau mitdenken? Also was ist da so deine Erfahrung und auch Empfehlung? Weil eben time is money.
Ja, also jetzt spreche ich natürlich als Finanzexpertin und je früher, desto besser. Ja, eigentlich mit dem ersten Gehalt, wenn man so möchte. Es ist aber natürlich auch nicht realistisch. Das ist mir schon auch klar. Ah, vielleicht auch gerade mit dem ersten Gehalt, wenn man vielleicht auch noch nicht gegründet hat und so. Man will ja auch erstmal, endlich hat mein Geld, endlich ist man von zu Hause ausgezogen, ne? Und das Leben genießen. Und mit der Selbstständigkeit ist es natürlich das Gleiche. Weil die Frage ist natürlich immer, das ist ein Trade-off, wie viel gebe ich in so ein Unternehmen rein versus, was mache ich für die Altersvorsorge. Aber meine Empfehlung ist es, sich einfach mal auszurechnen. Also gar nicht so auf dieses Bauchgefühl sich zu verlassen, sondern wirklich Fakten schaffen. Zahlen, Daten, Fakt, bin ich großer Fan, Finanzen eben. Ne? Sich einfach mal zu berechnen, wie viel Vermögen brauche ich denn, um den monatlichen Betrag, wo ich sage, mit dem komme ich gut aus. Ja, also da komme ich gut über die Runden, kann ich mehr Miete zahlen, mehr Essen zahlen und vielleicht noch einmal im Monat ins Kino gehen, so ungefähr. Oder wie auch immer ich heute leben möchte. Welchen Betrag, ganz ehrlich mit sich selbst zu sein, welchen brauche ich wirklich pro Monat? Und sich dann mal zu berechnen, wie viel Vermögen brauche ich eigentlich, um mir das monatlich auszuzahlen? Entweder jetzt schon in 10 Jahren, in 20 Jahren oder dann zum Renteneintritt oder vielleicht auch ab heute. Einfach mal zu sagen, wann wäre ich denn wirklich finanziell frei, wenn ich diese Zahl quasi am, hoffentlich nicht Konto, sondern dann irgendwo investiert habe. Aber das wirklich dann Fakten zu schaffen und dann zu sagen, wie komme ich denn dorthin, wenn ich heute beginne zu investieren, Monat für Monat den gleichen Betrag. Und wenn ihr dann merkt, hoppala, das ist vielleicht noch eine so große Zahl, die schaffe ich gerade noch nicht, na, dann fange ich halt mit 100 Euro an. Ja, und wenn ich merke, oh, das ist eine Zahl, da fühle ich mich aber eigentlich ganz komfortabel, Sparplan rein, fix aufsetzen, automatisieren, pay yourself first, ist ja auch immer das Motto, also immer Anfang des Monats oder wie auch immer die Geschäfts- oder die Cashflows des Monats eben sind, sich selbst zuerst bezahlen, erstmal das in das Investitionskonto oder in das Depot legen und dann von dem aus das einfach sukzessive immer wieder einmal im Jahr durchrechnen, bin ich am richtigen Weg.
Ja, genau, das, was du jetzt beschreibst, das nehme ich auch, wenn ich jetzt nur bei mir bleibe, wahr, als auch unglaublich empowernd, eben in diese finanzielle Eigenverantwortung zu gehen. Und das ganze Thema Cashflow, Vermögensaufbau, ich habe mich da auch sehr reingefuchst in meinem Nachfolgeprozess damals, so vor 5, 6 Jahren. Ne? Da habe ich dann auch in der Anstellung erstmal Gehalt verdient. Ja, ich habe mich nicht als Angestellte gesehen, so, aber das war so das Geld, wo ich gemerkt habe, okay, es geht direkt los, ne? So mit Mitte 20. Und da kam mir Tony Robbins über den Weg, Robert Kiyosaki und ein Buch. Und das Bild, das prägt mich tatsächlich bis heute, auch wenn, ne, wir den Autor jetzt in Frage stellen können in vielen Kontexten so. Aber dieser Cashflow-Quadrant, zu denken in, bist du self-employed, also wo kommt dein Cashflow her, ja, wo kommen deine Einnahmen her? Eben angestellt, selbstständig, als Business Owner, also du hast ein System, was für dich arbeitet, oder und als Investor, Investorin. Also es gibt immer diese 4 Bereiche und für mich ist diese Vision von, ich will immer in diese Buckets Business Owner, Investorin, ist total klar und darauf arbeite ich immer hin. Und ich finde eben, dass das eigene Business, das eigene Geschäftsmodell, ja, da musst du das mitdenken. Also es geht gar nicht anders. Und deswegen ist es auch so spannend für mich jetzt zu hören, Julia, wie siehst du das mit diesem Cashflow-Quadranten und auch im Kontext zu deinem eigenen Cashflow? Weil du bist ja Finanzexpertin und Investorin. Also es sind jetzt 2 Fragen in einem. Ich hoffe, du kannst uns da einmal reinholen.
Ja, also finde ich absolut wichtig, genau diesen Gedanken zu haben, wo kommt denn mein Cashflow her und wie lasse ich, am Ende ist es ja auch, Geld für mich arbeiten. Das ist ja im Grunde das Ziel oder das war auch immer mein Ziel, dass ich auch nicht mehr Zeit gegen Geld verkaufe sozusagen, sondern das Geld für mich arbeitet und ich das Leben lebe, das ich gern leben möchte. Und auch mal sagen kann, den Termin nehme ich jetzt nicht wahr oder dieses Angebot oder das möchte ich jetzt gar nicht stellen, weil ich mit dem nicht zusammenarbeiten möchte. Also mir wirklich auch Kunden aussuchen zu können, finde ich in wahnsinnigen Lebensqualität. Und ich glaube, dieses Thema so, also diese Cashflow-Gedanken, wo kommt der Cashflow her und das Geld für mich arbeitet und in diese verschiedenen Töpfe, wie du es ja auch gesagt hast, in Unternehmertum, das, was wir ganz am Anfang ja auch besprochen, Investitionen zu tätigen, die später eben dann entweder Kosten reduzieren oder Umsatz bringen, was dann wiederum auch investiert werden kann, entweder um neue Business-Ideen zu verwirklichen oder eben andere zu unterstützen. Und der Kapitalmarkt ist am Ende ja auch nichts anderes als eine Business-Investition. Du kennst das Gegenüber halt vielleicht nicht so gut. Aber am Ende ist das genau der Kreislauf. Und ich finde das auch, ich habe das Buch auch gelesen als Studentin und fand es auch sehr inspirierend, so über Geld nachzudenken. Und das war auch tatsächlich die Basis von meinem Weg. So, du hattest aber zwei Fragen, meintest du, bin eine beantwortet. Was war der zweite Engel, der wohl da noch?
Ja, das war schon mal super. Genau, Julia, die zweite bezieht sich jetzt auf deine persönlichen Cashflow-Streams, wenn du darüber sprechen magst, ne? Weil du hast es ja reingeholt, also finanziell frei, Altersvorsorge ist jetzt schon gedeckt. Und kommt jetzt das Geld aus der Firma, kommt es aus Kapitalerträgen, ETF, whatever, ja, kommt es aus Immobilien, das habe ich selber für mich auch viele Jahre evaluiert. Falls du da reinholen magst, super gerne.
Sehr, sehr gerne. Also ich bin wirklich Kapitalmarktexpertin. Das ist tatsächlich mein Hauptthema. Deswegen ist auch der Hauptteil meines Vermögens im Kapitalmarkt. Ich bin aber nach wie vor, nachdem ich ja in der, wenn jetzt Anfang 40, in vollberufstätigen Alter bin und Spaß dran habe, sage ich immer, ich bin in der Vermögensaufbauphase. Ich entnehme aktuell nicht. Das heißt, ich habe natürlich Cashflows, nee, nicht wirklich, weil ich tatsächlich jetzt mehr so thesaurierend habe, kaum Gewinne oder Dividenden ausschütten lasse, gibt ein paar Produkte, wo man nicht ganz rauskommt aus der Nummer, aber ich bin eben dieser große Fan des Zinseszinseffekts und deswegen auch meine Gewinne wieder weiter für sich arbeiten zu lassen, um zu sagen, ich bin in der Vermögensaufbauphase. Aber eben auch aus dem Grund heraus, weil der Cashflow oder meine Cash-Burn-Rate sozusagen geringer ist als den Cashflow, den ich aus meiner unternehmerischen Tätigkeit herausbekomme. Und das ist, ich glaube, so ein bisschen natürlich die Frage, wird gerade in den ersten Jahren, in den ersten Monaten, hatte ich das auch nicht. Ja, da habe ich natürlich jetzt meine Aktien verkauft, aber bin halt auf meinen Notgroschen gegangen. Und ich habe natürlich gesagt, okay, das ist jetzt eigentlich kein Notfall, aber für mich, ich bin in der Situation, ich kann jetzt einfach dieses Konto mal die ersten 3 Monatsgehälter auch einfach mal investieren und zahle mir jetzt selbst mal kein Gehalt aus die ersten Monate, um einfach mal das ein bisschen aufzubauen und am Anfang, also sorry, ich hatte am Anfang keine Kunden, ich musste erstmal ein Produkt gestalten, 3 Monate, was ich auf den Markt bringen konnte, um dann eben auch Kunden zu haben. Aber das ist im Grunde die aktuelle Cash-Burn-Rate aus dem Unternehmen. Das, was ich am Kapital mache, wird wieder veranlagt, weil ich eben großer Albert Einstein Zinseszinseffekt-Fan bin. Und zu deiner Frage zum Immobilienthema habe ich mich auch irrsinnig lange damit auseinandergesetzt. Aber ich habe natürlich die Herausforderung, ich bin ein Dachkind, ja, Deutschland, Österreich, Schweiz, mit dem Immobilienthema nicht vor Ort zu sein und das steuerlich dann auch noch über verschiedene Länder zu haben, war für mich dann irgendwie zu, und auch, ich meine, es ist ja wahnsinnig viel Arbeit, ich sage immer, wenn jemand sagt, eine Wohnung ist passives Einkommen, also für mich ist das sehr viel Arbeit, finde ich, so Mieter suchen, Mieter halten, dann permanent ist vielleicht auch in der Wohnung was zu tun, also ich finde das, wenn man jetzt so viele Immobilien hat, dass man es wirklich auch zu einem Immobilienverwalter oder Hausverwaltung oder so abgeben kann, ist das ja wahnsinnig viel Arbeit. Und da habe ich für mich entschieden, das ist nichts für mich. Ich habe meinen Kapitalmarkt, glaube ich, quasi immer am Handy. Egal, wo ich bin, in welchem Land ich bin, ich kann immer agieren. Und ich muss mich nicht um diese Immobilie kümmern. Und am Ende lebe ich halt auch vom Diversifikationsgedanken sehr stark. Klar, Immobilien sind eine andere Assetklasse. Das kann ich aber auch über Kapitalmarktinstrumente abbilden. Und eine Immobilie ist halt eine Immobilie. Maximales Klumpungsrisiko. Und deswegen auch hier zu überlegen, wenn, müssen es eigentlich mehrere Immobilien im Portfolio sein, um eben dieses Klumpungsrisiko ein bisschen aufzubrechen. Aber dann sage ich, die Rendite versus Kapitalmarktrendite steht für mich nicht im Verhältnis zu dem, was es an Arbeit ist. Und wie gesagt, ich mache halt seit 20 Jahren Kapitalmarkt. Für mich ist der Kapitalmarkt viel, viel zugänglicher, viel, viel verständlicher. Da verstehe ich, was passiert und kann es besser einschätzen.
Hi du! Hier spricht Stella und bevor es gleich mit der Folge weitergeht, habe ich noch einen konkreten nächsten Schritt für dich. Wenn du gerade an deinem Business arbeitest und Klarheit brauchst, welches Geschäftsmodell und vor allem auch welcher nächste Schritt wirklich zu deiner Situation passen, dann hol dir mein kostenloses Business Workbook. Damit kannst du dein Geschäftsmodell reflektieren, verschiedene Möglichkeiten einordnen und herausarbeiten, worauf du dich als nächstes konzentrieren solltest. Und wenn du diese Schritte nicht alleine umsetzen möchtest, ab September öffnen wir das Businesswege-Netzwerk mit einer limitierten Anzahl von Plätzen durchgehend. Dort bekommst du strategischen Austausch, Fokus und Begleitung auf deinem unternehmerischen Weg. Alle Infos findest du in der Beschreibung und jetzt weiterhin viel Spaß beim Hören dieser Folge. Nee, super, dass du das noch einmal so teilst, Julia. Und das sagt ja auch wieder genau das, was ich immer sehr versuche zu unterstützen. Also was ist auch stimmig? Was passt zu dem jeweiligen Weg? Also zum Beispiel habe ich mich dann auch gegen Immobilien entschieden, weil ich im Unternehmerischen den größten Hebel sehe. Ne? Also wir sprechen ja auch davon, du kannst eine Firma kaufen, ne? Unternehmensnachfolge, Beteiligung, investieren in andere Firmen. Also da ist für mich ein ganz, ganz anderes Spektrum, wo ich viel versierter bin und das auch mehr zu meinem Lebenskonzept passt, als jetzt eine fixe Immobilie wherever. Genau, also das vielleicht noch als Ergänzung. Also bin ich auch total bei dir. Und so ein bisschen auch nochmal aus der Praxis für alle, die in Deutschland gründen. Ich weiß nicht, ob du diesen Weg kennst oder auch gegangen bist. Also ganz oft in Deutschland ist es so, du hast die Möglichkeit über LG1, du bist in der Arbeitslosigkeit, den sogenannten Gründungszuschuss zu beantragen. Und das ist ja eine Förderung, die wird nicht zurückgezahlt über 6 Monate in Deutschland. Und ich empfehle auch immer, dieses Geld, was dann fließt, das ist ja quasi ein erster Cashflow, auf dem Konto zu lassen. Also nichts rauszunehmen, also auch das, was du gerade beschrieben hast, um erstmal einen Puffer aufzubauen, um direkte Kosten zu finanzieren. Ne? Also eine Firma braucht immer irgendwas am Anfang, gegebenenfalls auch Investitionen daraus zu tätigen. So, aber das ist immer so Grundprinzip Nummer 1, Geld erstmal drin lassen. Also deswegen hier nochmal auch die Unterstützung zu dem, was du vorhin meintest, Julia. Und das ist tatsächlich für mich im Internationalen auch ein riesiger Vorteil in Deutschland, wenn es um Bootstrapped Business Models geht. Das ist ja auch hier der Fokus im Podcast. Genau, zu gucken, welche Förderung gibt es möglicherweise, die dann auch das ganze Thema stützen, wenn vielleicht noch nicht so viel eigenes Kapital da ist. Ne? Also da gibt es auch eine eigene Podcast-Folge zu, aber das noch als Ergänzung. Und dann hast du jetzt auch vorhin schon mal so ein bisschen was gesagt zu dem Thema, du unterstützt ja vor allem Frauen mit deinem Online-Business und dass es dir auch wichtig ist, nicht Zeit gegen Geld zu tauschen. Also wie hast du jetzt dein Geschäftsmodell und deine Produkte gestaltet, um das auch in Einklang damit zu bringen?
Ja, tatsächlich, also rein Online-Business, zumindest das, was ich für dieses Frauenthema mache, mache ein bisschen was auch on-site, das ist aber dann eher im Corporate-Kontext und Unternehmens, also keine Ahnung, Mitarbeiter-Incentive-Programme und so, das ist auch dann mal quasi on-site, aber der Rest ist tatsächlich online. Und für mich ist es im Grunde das Ziel gewesen, ich will Finanzwissen vermitteln. Und ich möchte, und das ist vielleicht nicht sehr unternehmerisches Denken, aber es ist mein Wertesystem, ich möchte, dass meine Kundinnen, nachdem sie bei mir waren, mich nie wieder brauchen. Ja, ich möchte gern, dass wir weiter in Kontakt bleiben und ne, und wir können uns gern anfreunden und im Netzwerk bleiben und ich stehe gern für Fragen zur Verfügung sozusagen. Aber mein Ziel ist es, dass sie mich nie wieder braucht, weil sie ihre Finanzentscheidungen selbst treffen kann. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe ein 8-Wochen-Programm, reines Online-Programm entwickelt mit Videos, ich habe ein Finanzmanagement-Tool gebaut, es ist Microsoft Excel-basiert, aber ist mittlerweile mehr sophisticated quasi. Ich habe ein Workbook geschrieben und die Frauen gehen eigentlich Woche für Woche, wir haben jede Woche ein anderes Thema, ein neues Thema, Woche für Woche in ihrem eigenen Tempo durch diese Inhalte durch. Und einmal in der Woche hören wir uns zum Gruppencall und die Frauen können alle Fragen stellen. Da gibt es halt manchmal individuelle Herausforderungen oder auch nochmal Unsicherheiten oder manche braucht auch nochmal eine Klopf auf die Schulter, das ist wirklich das Richtige, was du machst. Ich mache keine Anlageberatung, ganz wichtig, arbeite völlig unabhängig von Produkten, sondern ich zeige den Frauen, wie sie das selbst bewerten können. Ich zeige eben zum Beispiel, wie berechne ich, wie viel Vermögen ich brauche, ne? Wie komme ich dorthin, wo finde ich gute Anbieter, wo finde ich kostengünstige Anbieter, wie finde ich, welche Finanzprodukte gibt es überhaupt, welche sind relevant und welche nicht. Ja? Also auf Social Media gibt es ja auch wahnsinnige Entwicklungen, was das Thema Finanzen angeht, weil wir halt einfach sehr, sehr gute Börsenjahre in den letzten Jahren hatten. Das heißt, viele Dinge haben funktioniert. Die sind aber brandgefährlich. Ich sage nur Hebelprodukte und Optionen und ich miete eine Aktie, wie es auch gern genannt wird. Das klingt also harmlos. Das sind brandgefährliche Produkte, wenn mal die Börse sich in die andere Richtung dreht. Und das haben wir einige Male schon gesehen. Ich selbst habe mein Finanzstudium abgeschlossen, mitten in der Finanzkrise. War eine tolle Zeit. Ich habe das sehr, sehr viel gelernt dadurch. Ja, war nicht der schönste Abschluss tatsächlich. Ja, also von dem her, da das Wissen zu vermitteln, aber eben durch das eigene Tempo, durch wahnsinnig viel Inhalte und immer Zahlen, Daten, Fakten basiert. Kein Hokuspokus, sondern was ist in der Vergangenheit passiert, was können wir dafür für die Zukunft ableiten? Wir haben alle die Glaskugel, aber wie kann ich für mich vernünftige Entscheidungen treffen und auch bewerten? Ist dieses Produkt, dient es einfach nur dem Bankvertriebler, sage ich mal, es gibt keinen Bankberater, das Wort müsste eigentlich verboten werden, es ist ein Vertriebler der Bank, ja, dienst nur dem oder dienst dir wirklich für deine persönlichen Ziele. Wir gehen immer auf die persönlichen Ziele, was ist deine Vorstellung von deinem Leben, Vermögensaufbau ist ja kein Selbstzweck, soll uns das Leben ermöglichen, das wir leben möchten und ganz, ganz tief auf diese persönlichen Ziele zu gehen und darauf die richtigen Produkte auszuwählen und das eben unabhängig machen zu können und mich eigentlich nie wieder brauchen, geht. Deswegen sage ich eigentlich, es gibt kein Folgeprodukt bei mir. Das ist, ich weiß, aus Marketing- und Vertriebsperspektive ein Horror, ja, warme Kontakte nicht zu nutzen. Aber es passt zu meinem Wertesystem und das ist mir wichtiger.
Jetzt genau das, was du beschreibst, also sehr Zahlen, Daten, faktenorientiert, bin ich total bei dir. Ne? Ich komme auch aus der betriebswirtschaftlichen Welt und gleichzeitig, ich bleibe jetzt mal bei meiner persönlichen Biografie, gibt es ja im Bereich Geld immer auch so Money Mindset, ist so ein Überbegriff, ja, bestimmte Glaubenssätze, bestimmte Themen, die wir alle aus unserer eigenen Geschichte mitnehmen. Und das eigene Unternehmen, das sage ich immer ganz gerne, ist die Rakete in der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich sehe die größten Blockaden, kann ich auch von mir sprechen, bei diesem Thema Geld. Also auch wenn dann Geld da ist, wie investiere ich das jetzt, dass ich es nicht verliere? Ja, also das teile ich auch in dieser anderen Podcast-Folge, wo ich nur über meine Geschichte spreche. Wie gehst du damit um, Julia? Weil das ist ja etwas, das gerade bei uns Frauen, ja, ist nun mal so, immer noch krasser mitschwingt.
Absolut, kann ich 100% unterstreichen. Und ich nehme mich auch überhaupt nicht aus. Ich bin völlig genau in dem gleichen Thema drinnen. Ich muss viel und immer noch an meinem Money Mindset arbeiten. Es ist auch Teil in meinem Programm tatsächlich, dass wir da hinschauen. Und ich habe da zwei verschiedene, also ich sehe es eigentlich gerne auf zwei verschiedenen Ebenen. Das eine ist wirklich dieses Money Mindset, was ist auch viel aus der Kindheit mitgegeben. Über Geld spricht man nicht, Geld stinkt. Ne? Also solche Themen oder reiche Menschen sind charakterlich irgendwie nicht in Ordnung und wie auch immer. Das ist eines, was wir aus der Kindheit haben, Money Minds aus der Familie mitbekommen haben. Und das andere ist aber auch tatsächlich nochmal was global galaktischer ist. Und zwar ist das Financial Behavior. Wir haben nämlich unabhängig davon, was wir in unserer Kindheit erfahren haben, haben wir einfach Bias. Alle. Ne? Also warum gibt es Rassismus? Weil wir einfach ein Bias haben. Das hat uns halt uns Menschen irgendwann mal gedient in Urzeiten, weil wir einfach mal Angst hatten vor Verfremden. Das ist ja einfach in unserer Natur drinnen. Heute wissen wir es Gott sei Dank besser und können, wenn wir eben so ein Bias wissen, wir fallen auch trotzdem noch hin und wieder rein. Aber wenn er uns schon mal transparent ist, dass es diesen Bias gibt, ist es einfach viel, viel leichter, dagegen zu arbeiten. Ein Beispiel, was ein typischer Bias ist, dass wir Verluste schmerzen uns viel, viel mehr, als dass wir uns über Gewinne freuen können. Ein anderer Bias ist auch das Thema, dass wir eben gerade Vermögensaufbau uns so schwer fällt, weil wir mit unserem zukünftigen Ich verhandeln. Ja, also wenn ich heute das Geld nicht ausgebe, sondern spare, investiere, mache ich das ja für ein zukünftiges Ich, das ich nicht kenne. Oder gar nicht weiß, ob es das gibt. Und das sind so Dinge, wenn ich mir dem bewusst werde, wie warum ich Geld ausgebe, wie ich Geld ausgebe, wovor ich Angst habe bei der Geldanlage, dann hilft das schon mal, das einfach rationaler ein bisschen zu sehen und ja von der emotionalen Ebene wegzukommen.
Ja, und vor allem das, was ich sehr, sehr gerne auch mitgebe, ist so dieses Auseinandersetzen mit diesem unangenehmen Thema. Also dieses, ne, wenn zum Beispiel Geld reinkommt und du gibst es direkt aus, also zu prüfen, okay, was steckt da vielleicht hinter, ne? Und auch wenn das erstmal vielleicht auch schmerzlich sein kann, bewusst zu machen, okay, da ist jetzt schon ganz schön viel abgeflossen, das hätte auch investiert werden können. Genau das, dieser Moment, dieses Bewusstsein haben darüber, wie handeln wir, wie verhalten wir uns, wie ist das im Kontext der eigenen Geschichte, der eigenen Glaubenssätze, ne? Also da sehe ich so den größten Hebel. Deswegen unglaublich wichtig, auch die Arbeit, die du machst, ne? Dieses Empowern, weil am Ende des Tages, je früher wir starten, desto besser, ne? Also egal jetzt, ob mit dem Business oder auch mit dem Geldanlegen, ne? Also das ist so meine These aktuell.
Absolut, das kann ich unterstreichen, aber ich will da auch immer alles so ein bisschen entlasten. Ich sage auch immer, mit dem Wissen von heute hätte man natürlich Dinge anders gemacht. Aber wir Menschen sind schon so, dass wir grundsätzlich das Beste für uns tun, was wir in dem Zeitpunkt glauben, dass das Beste für uns ist. Also wir können uns dem, glaube ich, dem Vergangenheits-Ich da wirklich entspannt gegenübersehen sein und nicht hätte Fahrradkette, sondern mit dem Wissen von heute, ja, okay, aber ich habe damals das mit bestem Wissen und Gewissen für mich getan. Und das ist, glaube ich, da dürfen wir uns auch ein bisschen zurücklehnen und
ja. Die Akzeptanz einladen. Also so würde ich das jetzt einmal zusammenfassen. Und tatsächlich, ich war ja in Japan dieses Jahr das erste Mal. Ein Autor, den ich total toll finde, den Ken Honda, der schreibt über Happy Money. Und ich mag diesen Ansatz sehr. Also da sind auch Praxisbeispiele, ne? Vielleicht auch nochmal als Ergänzung, werde ich in die Shownotes packen. Hast du da auch einen Bezug zu diesen japanischen Geldkonzepten oder dazu noch nicht?
Tatsächlich weniger. Also ich habe das mit dem Japanischen eher mit meinem Ikigai tatsächlich zu tun. Aber ich habe für mich so ein bisschen das Motto mit dem Die with Zero. Das ist so ein bisschen, wie ich auf mein Geld blicke im Sinne von eben Vermögensaufbau ist kein Selbstzweck, sondern mach das Beste aus dem und hör auch auf zu arbeiten, wenn du nimmer, also ne, in dem Ausmaß, das war für mich eben damals auch die Entscheidung vor 2 Jahren, ich will keine 100-Stunden-Woche mehr, weil ich brauche keine 100-Stunden-Woche mehr. Ich habe das jetzt hinter mir. Ich habe mir ein gutes Vermögen aufgebaut. Es ist jetzt gut. Ich kann jetzt das Leben genießen. Ich kann jetzt mittwochs mit einer Freundin zum Lunch gehen, was ich 15 Jahre lang nicht konnte. Und das ist ja doch mein Leben. Und ich glaube, das eben ein bisschen mit Plan zu sagen, in welcher Dekade kann ich was machen? Wann bin ich noch fit genug für die Dinge, die ich eben, wie gesagt, Antarktis, ja, das werde ich nicht mit 90 machen. Das mache ich in 2 Jahren, weil da weißt du, das ist, da bin ich einfach körperlich auch in der Lage, so eine Reise anzutreten. Und ich glaube, solche Dinge, sich ein bisschen bewusster zu planen, um am Lebensende nicht zu sagen, hätte ich doch.
Ja,
aber erzähl doch ein bisschen von dem japanischen Konzept noch, Stella.
Nee, also ich glaube, jetzt wäre mir erstmal wichtig zu sagen, dass diesen Begriff Die with Zero, also das Buch, das habe ich hier auf dem Notizzettel auch vorhin vermerkt und ich finde es ganz toll, dass du das aufgreifst. Ich habe es dieses Jahr zu Ende gelesen. Ich habe es mal angefangen vor ein paar Jahren und jetzt ist es mir wieder begegnet und ich finde, das hilft enorm, um immer diese 3 Hebel, also Gesundheit, Geld und Zeit, ja, in welcher Lebensphase befinde ich mich, in Relation zu setzen. Also gefühlt jeder Person, der ich gerade so begegne, empfehle ich dieses Buch, weil ich mir denke, Leute, es bringt nichts zu warten, ja, also wann macht was Sinn? Und dieses Umdenken in Time Buckets, also eben nicht mehr so diese klassische Bucketlist, ja, ich schreibe mal alles eine Liste runter. Nee, setz das doch einfach mal in Relation zu deinen Lebensphasen. Und bei mir ist zum Beispiel Familienplanung ein Begriff, der ist seit diesem Jahr auch so im Kosmos, sag ich mal, ja, ist in meinem Wortschatz jetzt vorhanden. Und wenn ich das mitdenken darf, was bedeutet das, ja, für bestimmte Entscheidungen, für bestimmte Erfahrungen? Und das war ein Auslöser zu sagen, ich mache diese Van-Tour über 3 Monate jetzt und nicht irgendwie aufgeschoben in keine Ahnung wie vielen Jahren.
Absolut. Kann ihn nur 100%ig bestätigen und dann auch mal zu sagen, ich gebe jetzt auch mein Geld aus. Das ist auch okay. Ja, das ist völlig fein. Immer mit dem Hinblick, Zahlen, Daten, Fakten schaffen. Ja, wie schaut das mit meiner Existenzsicherung aus? Wie schaut es mit der Altersvorsorge aus? Dass ich einfach einen Lebensstandard bis zum letzten Atemzug halten kann. Und das ist schön, was du das gerade gesagt hast. Weil mein Spruch ist auch immer, der Gesundheitszustand und mein Kontostand sind die einzigen 2 Dinge, die ich sicher bis zu meinem letzten Atemzug habe. Alles andere kann weg sein. Mit meiner Familie können wir überwerfen, die können versterben, die Freunde können weg sein. Aber meine Gesundheit und mein Kontostand habe ich bis zum Schluss. Und deswegen ist mir das die 2 Dinge, auf die ich mich auch absolut fokussiere.
Ja, nee, total schön, Julia. Also da, genau, we are on the same page. Und jetzt dieser Übergang auch nochmal zu dem Autor aus Japan. Also nur ein Bild, was mich sehr prägt. Und zwar, ich habe ein Buch schon vor ein paar Jahren gelesen, das zweite True Wealth, also echter Wohlstand. Ja, da geht es um verschiedene Wohlstandskonzepte, kann ich auch sehr empfehlen. Das habe ich jetzt auf der Reise dann gelesen in Japan. Und es geht um den Begriff oder die Metapher des Geldes. Ne? Geld fließt, wie auch immer. Ja, wir sind angestellt, was auch immer. Ja, es entsteht ein Geldsee. Ja, im besten Fall wird ja da irgendwie mehr entstehen. Vielleicht ist ein bisschen was investiert so. Und dann ist immer die Frage, was passiert dann? Also wenn ein See steht, das Geld steht, dann wird dieser See irgendwann modrig und faulig. Und zu checken, und das ist so meine Challenge, zu sagen, okay, und wie fließt das jetzt gesund weiter? Ne? Und da können ganz, ganz viele Themen reinkommen. Also genau, wie investiere ich? Wen hole ich mir da rein? Hole ich mir Unterstützung von anderen, die den Weg schon gegangen sind? Also dieses Bild, das finde ich sehr, sehr schön, also in Bezug auf Geld immer wieder an diesen See zu denken oder ein Wasserfall hilft mir gerade auch sehr, ja, ein physischer Wasserfall in Japan, wo ich mir denke, okay, und genau das ist jetzt so die Phase, die eintritt. Und jetzt nochmal von dir würde mich interessieren, weil du ja so lange auch in diesen Themen schon drin bist. Für mich war es unglaublich schwer, weil ich im Außen, ne, in meiner Familie und auch so grundsätzlich, gab es keine Orientierung. Also es gab keine Guidance, money-wise sowieso nicht, in keinerlei Kontext, ja, nicht akademischer Haushalt etc. Und jetzt war es für mich das erste Mal, ich glaube auch in diesem Jahr, dass ich geguckt habe, wo stehe ich denn mit meinem Vermögen? Also das, was ich jetzt dazu aufgebaut habe, wie ist das denn in Relation zu Deutschland, zu der Welt, ja? Und hast du da bestimmte Quellen? Weil ich finde, das hilft unglaublich, je nachdem, wo du jetzt herkommst, wenn du das auch hörst, zu checken, ah ja, ist das normal, ja? Bin ich auf einem guten Standard, bin ich das nicht so? Also bei mir wurde nie darüber gesprochen und das nimmt mir gerade unglaublich viel auch wieder Selbstdruck, weil ich weiß, ey, ich kann mich jetzt mal ein bisschen entspannt zurücklehnen. So die letzten 30 Jahre oder 31 sind es jetzt, das war schon ganz gut so. Was kannst du da empfehlen, Julia?
Spannend, dass dir das so catcht auch. Ich bin tatsächlich, also die Daten gibt's, ne? Da kannst du auf Statista, Bundesamt für Statistik nachsehen, wie ist der Schnitt in Deutschland, weltweit, wie auch immer, Wohlstandsstatistik. Das findet man wie Sand am Meer im Internet. Man sieht auch die Verschuldungsquote. Also Deutschland ist ja wahnsinnig verschuldet, muss man ja auch ganz klar sagen. Und das ist so ein bisschen das Thema, aber ich bin immer nicht so der große Freund, sich mit anderen zu vergleichen. sondern ich schaue eigentlich lieber auf mich selber. Im Sinne von, das, was ich vorhin gesagt habe, was brauche ich denn im Monat? Also wirklich realistisch und gar nicht so, klar, kann ich sagen, ja, 20.000 netto hätte ich einen Cash-Burn-Rate. Ja, aber reichen nicht 5 auch? Also zu sagen, und ich muss ja vielleicht nicht den Lebensstandard, vielleicht lebe ich dann halt anders und gebe anders Geld. Also, aber was brauche ich denn ernsthaft wirklich ich in meinem Leben, dass ich das Leben leben kann, was ich lebe? Ich lebe zum Beispiel hier am See. Ich bin ein totales Seekind und Bergkind. Also mein Mann sagt immer, wenn ich schlecht drauf bin, die bringe ich zum See und auf den Berg. Dann bist du wieder happy, ja. Und das kostet nicht viel. Und das ist aber das meine Seelenorte und das, was ich brauche. Und deswegen, ich glaube, das ist so ein bisschen realistisch. Was ist mehr? Und andere haben aber ganz andere Bedürfnisse, ne? Die wollen vielleicht noch Japan. Kostet und mehr, als jetzt hier zum See zu laufen. Also das so ein bisschen für sich selber zu sagen, was ist meine Zahl? Was sind meine Ziele? Und dann ist eigentlich völlig egal, was die Welt macht. Weil ich muss mich nicht mit dem Elon Musk vergleichen, der genauso in der Statistik drinnen ist, so quasi, wie mit, keine Ahnung. Ich komme auch nicht aus einem Akademikerhaushalt, auch mit zum Thema Finanzen nicht viel mitbekommen, außer bitte nimm niemals einen Kredit auf. Ja. Schulden sind schlecht, ja. Das ist auch so ein bisschen das Money Mindset, mit dem ich aufgewachsen bin. Und das hat mir irrsinnig viel Kraft gekostet, das auch abzulegen und da anders drüber nachzudenken. Aber das war tatsächlich auch der Grund, warum ich im Bereich Finanzen gegangen bin. Für mich war als kleines Kind klar, ich möchte mal finanziell frei sein, mir darüber keine Gedanken machen müssen. Bei uns in der Familie wurde nur über Geld gestritten. Deswegen, das war für mich ganz, ganz furchtbar und das wollte ich anders machen.
Ja, schön. Danke, Julia. Genau, also vergleichen bin ich bei dir, ne? Also bei mir geht es auch nie darum, mit anderen sich zu vergleichen, sondern ich habe das eher aus diesem Glaubenssatz auch, ist das genug? Ja, weil ich hatte nie einen Vater, da gab es ganz viele Geldthemen und dieses ist das genug, was ich jetzt gerade habe mit den Plänen, die ich habe in Relation zu grundsätzlich im Altersdurchschnitt, ja, das ist das eher, weißt du, weil wenn es keine anderen externen Faktoren gibt, also natürlich, ne, die eigenen Zahlen, Daten, Fakten immer bei sich zu bleiben, absolutely. Und manchmal denke ich schon, dass es hilft. Also zum Beispiel eine Kundin von mir, da ging es auch um einen Businessplan und darüber, wie viele als Arbeiterkind schaffen Masterabschluss. Mir war gar nicht bewusst, wie krass das ist. Also was es an extra Effort braucht, das zu gehen. Ja, für mich, das war ja normal. Und ich sehe das gerade eher als sehr entspannend und habe das aber erst die letzten Jahre gemerkt, durch Austausch mit anderen, was da auch für eine eigene Leistung hintersteckt. Und das ist für mich eher ein Spiegel und nicht aus dem Vergleich, sondern als, ey, chill mal eine Runde, guck mal, was du schon alles gewuppt hast und alle Glaubenssätze können sich gerade mal ein bisschen an den Strand legen. Ne? Also das noch so als Ergänzung.
Das sollte ich mir einfach mal zu Herzen nehmen, Stella, weil das ist auch für mich ein Riesenthema. Ich komme, wie gesagt, aus Kärnten vom Land und bei uns ist wirklich nicht das Geld auf den Bäumen gewachsen, sondern ganz im Gegenteil, Scheidungskind mit 5 Jahren und so, also alleinerziehende Mama, volles Programm. Aber ich habe auch immer das Thema, das Kind, ne, reicht das schon? Du musst doch nochmal, du musst noch mehr leisten. Und nur wer leistet, verdient auch was. Und ich habe mir tatsächlich hier auf meinem Schreibtisch mein Motto aufgeschrieben, weil ich das immer wieder mit mir kämpfe und habe geschrieben, ich höre jetzt auch zu zweifeln. Ja, weil ich mir das selber sagen muss. Also ich muss mir auch selber sagen, hör jetzt auf zu zweifeln. Ja, du bist davon, du hast alles geschafft. Aber ich kann das total, Stella. Also vielleicht sollte ich mir auch mal diese Statistiken anschauen und mich mal vergleichen.
Ja, schön. Danke fürs Reinholen, Julia. Ne? Weil ich finde es unglaublich wichtig beim unternehmerischen Weg. Bei mir geht es sehr viel um biografische Gründungen. Ne? Also welche Stärken können gestärkt werden, welche Potenziale. Und du hast jetzt auch diese Finanzexpertise aufgrund von der ganzen Laufbahn, die du gegangen bist. Und das hilft unwahrscheinlich, das auch mal zu hören. Ne? Weil nach außen, klar, ist immer alles so tippitoppi, läuft so. Und was ist denn noch so da gewesen? Ne? Was hat uns hier hingebracht heute an diesen Ort fürs Podcast-Interview? Also danke fürs Reinholen. Und dann würde ich jetzt auch die letzte Frage an dich übergeben. Was ist denn deine Definition von Erfolg?
Gute Frage. Meine Definition von Erfolg. Eigentlich ist es tatsächlich, das Leben so zu leben, wie es die eigenen Vorstellungen sind. Ich war 15 Jahre eben in diesem Hamsterrad und am Ende war das für mich wirklich schwierig in der Strategieberatung, dieses Fremdgesteuertsein. Wochenends vom Partner ein Anruf mit der ersten Frage, wo bist du? Ich meine, hallo, es ist Samstag, es geht überhaupt nichts an, wo ich bin. Also so diese Übergrifflichkeit und das nicht mehr in meinem Leben zu haben, sondern wirklich zu sagen, ich bestimme über meinen Kalender, ich bestimme über mein Geld, ich bestimme, was ich mache, mit wem ich zusammenarbeite, mit wem ich einen Podcast mache, wann wir den Podcast machen. Das ist eigentlich ein erfolgreiches Leben zu führen. Da bin ich, wie gesagt, sehr, sehr wertegetrieben. Für mich ist Freiheit einer der größten Werte, Unabhängigkeit und das, ich glaube, deswegen ist das meine Definition von Erfolg.
Nehmen wir. Vielen Dank, Julia. Super spannend. Hast du Mehrwert aus der heutigen Podcast-Folge für dich mitgenommen? Schön, dass du dabei warst und ich freue mich, dass du diesen Businessweg heute begleitet hast. Wenn du dir mehr Austausch zu deinem eigenen Geschäftsmodell und der Weiterentwicklung wünschst oder auch den eigenen Nachfolgeprozess planst, dann kannst du unser Team jederzeit kontaktieren und uns per E-Mail schreiben oder ein direktes Erstgespräch vereinbaren. Dann können wir nämlich gemeinsam schauen, wie wir dich am besten begleiten und auf deinem Weg unterstützen können.